Kapitel 11. Wir gehen ja Vers für Vers durchs Neue Testament. Sonntag morgens, wir sind letztes Mal bis zum Vers 54 gekommen, deswegen machen wir heute im Vers 55 weiter. Herausfordernde Stelle für mich persönlich heute Morgen. Ich denke, es wird auch euch herausfordern. Wenn ihr gekommen seid mit der Hoffnung, dass es hoffentlich möglichst langweilig wird und bequem wird heute Morgen, muss ich euch leider enttäuschen. Das ist so Realitätscheck, Reality-Check heute Morgen. Wir werden so ein ganz radikales Vorbild sehen für das, was Leben im Glauben eigentlich wirklich bedeutet. So zur Einstimmung möchte ich euch erstmal eine Frage stellen, oder eigentlich, ja, mehrere Fragen, aber eigentlich ist es eine Frage mit verschiedenen Formulierungen. Nämlich die Frage, was juckt dich in deinem Leben? Was ist das, wofür du dich wirklich interessierst? Wofür kannst du dich wirklich begeistern? Wofür hast du Leidenschaft? Was treibt dich an? Wofür brennst du? Was motiviert dich? Wofür lebst du eigentlich? Für wen oder für was? Was ist dir super wichtig in deinem Leben? Wenn du eines rausfiltern müsstest und sagen müsstest, was ist hier diese Liebe meines Lebens? Das Wertvollste, das Wesentlichste. Was wäre das? Du musst eigentlich nur praktisch dein Leben anschauen und mal analysieren, wofür investierst du viel Zeit, viel Geld, viel Energie, viel Gedanken? Wofür bist du bereit, Opfer zu bringen? Andere Dinge hinten anzustellen. Weil oft ist es so im Leben, man kann vieles tun, man kann nie alles tun und muss sich entscheiden, für das oder für das. Was ist da das Wichtige für dich in so Situationen? Lass mal in deinen Gedanken so die letzte Woche oder besser wahrscheinlich eine längere Zeit, letzten Monat, vielleicht letztes Jahr oder die letzten Jahre so an deinen Gedanken vorüberziehen. Womit hast du dich viel beschäftigt? Wo hast du viel investiert und warum? Ich denke, die Warum-Frage ist auch wichtig. Die leitet uns auf das, was dahinter steht. Weil es gibt ja so sekundäre Ziele im Leben, die aber eigentlich dazu dienen, ein primäres Ziel zu erreichen. Zum Beispiel, du baust ein Haus. Das braucht viel Zeit und viel Geld und viel Energie. Das könnte ein erstes Ziel sein, dass du sagst, ich wollte einfach immer einfach mal ein Haus haben. Aber es könnte auch einfach nur ein Mittel zum Zweck für ein höheres Ziel eigentlich sein, dass du sagst, meine Familie, ich möchte für meine Familie versorgen, zum Beispiel. Oder ich baue dieses Haus als Investition, als Geldanlage. Mir geht es eigentlich um mehr als nur um dieses Haus. Oder vielleicht ist es, dass du sagst, der Nachbar hat auch ein Haus, deswegen will ich auch eins und es muss größer sein als das von meinem Nachbarn. Kann das sein? Dann ist dein Ziel wahrscheinlich das Ansehen oder die Position. Aber auch diese höheren Ziele, sagen wir mal, die können auch wieder ein Selbstzweck sein, das letzte Ziel sein oder auch wieder nur ein sekundäres Ziel. Du könntest zum Beispiel fragen, warum willst du deine Familie versorgen? Du kannst sagen, ah, Familie ist das Höchste für mich, dafür lebe ich. Oder du kannst sagen, ja, ich will einfach nicht irgendwie so ein Arschloch sein, auf den die Leute wieder sagen, Mann, der ist der Letzte. Oder du kannst sagen, weil ich sie liebe, weil ich mich verantwortlich fühle für sie. Kann man wieder fragen, wem fühlst du dich verantwortlich? Für eine Stufe höher. Du kannst sagen, weil ich Jesus ehren will. Damit. Also denk so tief. Was treibt dich an? So letztendlich. Wenn du einen Zettel hast, mach dann vielleicht eine Liste, so von den drei wichtigsten Dingen in deinem Leben. Wir haben übrigens jeden Sonntagmorgen Zettel da mit Outline von der Predigt und Fragen dazu. Wenn du keinen Zettel mehr hast, mach dir so eine Liste in deinen Gedanken. Diese Liste dieser wichtigsten, wirklich primären Ziele, das, was hinter dem steckt. Warum tust du das, was du tust? Was treibt dich an? Und die Liste ist nur für dich, deswegen kannst du auch ehrlich sein. Muss niemand anderer sehen. Es geht hier nicht um die geistliche Antwort oder die gewünschte Antwort. Es ist Reality Check. Was ist die Realität? Praktisch. Was ist es, was wichtig ist für dich? Ist es dein Partner? Ist es Familie? Ist es Karriere? Sind es die Kinder? Ist es Wohlstand? Ist es ein Hobby? Ist es ein Sport? Dein Fifi? Gesundheit? Ein Haus? Können so viele Dinge sein. Ist es eine Position? Erreichen wir in der Position, was dein Ziel ist? Ich will Bundeskanzler werden oder Geschäftsführer werden oder deutscher Meister im Kickboxen oder was immer. Nummer 1 in der Hitparade. Das ist ein finanzielles Ziel, Vermehren von Reichtum. Oder vielleicht ist das, was dich treibt, wirklich so der Dienst für Jesus oder das Reich Gottes oder Jesus selbst. Mann, ich will Zeit mit ihm verbringen. Er ist mir so wertvoll, deswegen investiere ich da viel. Und ganz ehrlich, wenn du dein Leben anschaust, was ist es? Was steht an erster Stelle? Es wird dann wahrscheinlich auch das zweite und das dritte auf deiner Liste beeinflussen. Meistens haben wir ein so ein Mega-Ziel oder eine Mega-Motivation in unserem Leben. Eigentlich ist die Frage, was oder wem schreibst du den höchsten Wert zu in deinem Leben? Und das ist eigentlich die Definition von Anbetung. Was betest du an? Hast du gerade definiert auf deiner Liste eigentlich, was du anbetest? Der Apostel Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich eines, Christus. Das ist mein Leben. Darum dreht sich alles. Alles in meinem Leben dreht sich um ihn. Können wir das auch so sagen? Oder wichtiger eigentlich ist, leben wir so? Spiegelt sich das in unserem Leben wieder? Das Leben ist für mich Christus. Weil wir können eine tolle Theologie haben. Und viel Bibelwissen, das ist eine Gefahr für uns, die wir gern die Bibel studieren und die das oft machen. Wir können viel Theologie haben, tolles Glaubensbekenntnis. Intellektuell kann alles klar sein und alles koscher sein, aber wir können praktisch trotzdem wie Atheisten leben. Bekenntnis deines Lebens spricht lauter als das Bekenntnis deines Intellekts oder deines Mundes. Das zeigt dir klarer, wo du stehst. Wie es wirklich aussieht, was wirklich wichtig ist. Zeigt dir vielleicht sogar Götzen auf in deinem Leben. Wir werden heute in unserer Stelle eine Frau sehen, bei der ihr Glaube und ihr Leben übereingestimmt hat, deren Anbetung vollkommen authentisch war. Zuerst den Kontext nochmal. Jesus hat den Lazarus von den Toten auferweckt, hat das größte Zeichen getan, was er bis dahin getan hat. Die Menschen waren aus den Häuschen, viele Menschen haben an Jesus geglaubt, die jüdischen Leiter hat es motiviert, dass sie ihn umbringen wollten, Jesus hat sich zurückgezogen, haben wir in Vers 54 gelesen und jetzt geht es in Vers 55 im Kapitel 11 in Johannes weiter. Es war aber nahe das Passa der Juden. Passafest war das jährliche Erinnerungsfest an die Befreiung von Gottes Volk aus dem Land Ägypten, aus der Sklaverei. Erinnerung daran, dass das Blut eines Lammes, eines makellosen, unschuldigen Lammes, sie vor dem Tod gerettet hat. Es war das Passa der Juden und viele gingen aus dem Land hinauf nach Jerusalem vor dem Passa, um sich zu reinigen. Also Reinigungsriten durchzumachen, Waschungen, vielleicht auch Opfer, um dann an diesem Fest teilnehmen zu können. Viele, steht hier, gingen vom Land hinauf nach Jerusalem. War sicher zu dem Zeitpunkt schon Millionen oder mehr Menschen in Jerusalem. Viele vom Land auch, und das waren die größten Fans von Jesus. Vers 56, sie suchten nun Jesus und sprachen, als sie im Tempel standen, untereinander, was meint ihr? Wird er nicht zu dem Fest kommen? Also Menschen waren voller Erwartung. Und wäre das nicht machtvoll, wenn wir so mit vorbereiteten Herzen, mit gereinigten Herzen, die wir gesagt haben, Herr, erforsche mein Herz, wie es im Psalm 139 steht, zeig mir auf, ob irgendwo ein böser Weg in mir ist. Und wenn du mir was zeigst, dass ich es zu Jesus bringe, ihn bekennen, mich reinwaschen lasse von ihm, so mit gereinigten Herzen und mit Erwartung zum Gottesdienst zusammenkommen, wäre das nicht was? Nur so voll Neugier und Zuversicht kommen würden, Jesus, was wirst du heute tun? Was wirst du heute zu mir reden? Vers 57. Es hatten aber die hohen Priester und die Pharisäer Befehl gegeben, wenn jemand wisse, wo er sei, dass er es anzeigen solle, damit sie ihn griffen. Also auch die religiösen Leiter haben Jesus gesucht, allerdings mit anderen Motiven. Sie haben einen Haftbefehl gesucht. Sie wollten Jesus, wenn möglich, vor dem Fest verhaften, sodass er nicht die Volksmassen hinter sich herziehen kann. Und dann, wahrscheinlich hatten sie vorher nach dem Fest dann, wenn alles wieder ruhig geworden ist in Jerusalem, Jesus hinrichten zu lassen. Aber das Ganze lief sowieso nicht nach ihrem Zeitplan ab, sondern nach Jesu Zeitplan. Aber das ist der Kontext. Dann lesen wir im Kapitel 12, im Vers 1, Jesus nun kam 6 Tage vor dem Passa nach Bethanien. Also wir sind jetzt hier zeitlich in der letzten Woche von Jesus, in der Passionswoche. Johannes widmet gute Hälfte seines Evangeliums dieser letzten Woche. Und Jesus kam nach Bethanien, wo Lazarus war, den Jesus aus den Toten auferweckt hatte. In der Parallelstelle in Matthäus, da lernen wir, dass Jesus in das Haus von Simon, dem Aussätzigen, kam. Und die Tradition sagt uns, dass Simon der Vater von Lazarus und Maria und Martha gewesen ist. Und wenn dem so war, dann war er wahrscheinlich schon tot, weil er in diesen ganzen Stellen, wo Jesus in Bethanien auftaucht, nie erwähnt wird. In Lukas 10, früheren Besuch von Jesus in Bethanien, wird gesagt, eine Frau mit Namen Martha nahm ihn auf. Es wäre sehr unwahrscheinlich, dass es so dasteht, wenn der Simon noch gelebt hätte und er der Hausherr sozusagen gewesen wäre. Dann lesen wir im Vers 2, sie machten ihm nun dort ein Abendessen und Martha diente, Lazarus aber war einer von denen, die mit ihm zu Tisch lagen. Also wir haben hier ein ähnliches Bild wie beim ersten Gastmahl in Bethanien mit Jesus in Lukas 10. Martha war eine praktisch veranlagte Frau, hatte eine Gabe des Dienens, Gabe der Gastfreundschaft, sie bediente die Gäste. Das ist übrigens eine hochgeistliche Angelegenheit, was sie hier getan hat, wenn wir es für Jesus tun. Und es ist wichtig, dass die mehr kontemplativ veranlagten Geschwister, so wie die Schwester Maria, die Beter und Anbeter sozusagen, dass die nicht auf die Praktiker, die Anpacker runterschauen, umgekehrt. Passiert so oft, wir bewerten andere so oft durch die Brille unserer Persönlichkeit und die Brille unserer geistlichen Begabung. Die Praktiker sagen normalerweise zu den Kontemplativen, Leute, ihr seid faul, so wie die Martha beim ersten Besuch von Jesus, dass sich beschwerte über ihre Schwester. Und die Kontemplativen sagen zu den Anpackern normalerweise, ihr seid so ungeistlich. Guck mal, wie viel wir beten. Aber es ist nicht richtig. Es gibt kein nichts Ungeistliches oder Geistliches. Alles ist geistlich für uns Christen, weil wir unser ganzes Leben für Jesus leben wollen. Es gibt unterschiedliche Begabungen. Und alle Begabungen dienen der Erbauung des einen Leibes Christi, im Bauen von Gottes Reich. Wesentlicher Unterschied, den wir hier sehen zu Lukas 10, ist, dass hier von Martha nicht gesagt wird, dass sie zu beschäftigt war und zu abgelenkt war von Jesus mit all ihrem Dienen. Wir können mit Jesus dienen. Gemeinschaftsprojekt. Steht hier nicht, dass sie besorgt und beunruhigt war, wie letztes Mal. Und wir lesen auch nicht, dass er sich beschwert hat über Maria, wie beim letzten Mal. Ich glaube, Martha war hier am Dienen. Das war einfach nur toll. Das zeigt mir, dass die Martha vom letzten Mal geistlich gewachsen ist in dieser Zeit. Und das sollten wir eigentlich alle. Und so während Jesus mit den Jüngern und mit Lazarus und wahrscheinlich mit anderen Männern aus dem Ort zu Tisch lag, da geschah etwas sehr Außergewöhnliches, etwas Unerwartetes, ein Stück weit Schockierendes. Ich denke, wenn wir dabei gewesen wären, hätten wir es so gemacht. Die Leute haben innegehalten, die Leute sind still geworden, haben gestarrt, haben ihren Augen nicht getraut. Seht im Vers 3, jetzt tritt Maria in Aktion. Da nahm Maria ein Pfund Salböl von echter, sehr kostbarer Narde. Narde ist eine Pflanze. Dieses Salböl aus Narde war sehr teuer, ein kostbares Importprodukt aus Indien. Also sie nahm ein Pfund von kostbarer Narde und salbte die Füße Jesu und trocknete seine Füße mit ihren Haaren. Das Haus aber wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Anderen Evangelien sagen uns, Jesus goss dieses Nadenöl über das Haupt von Jesus. Aber Johannes berichtet uns, vielleicht saß er nahe dran oder vielleicht hat er sich da besonders Gedanken drüber gemacht, ist ihm das besonders ins Auge gesprungen. Johannes sagt uns hier, sie hat auch seine Füße gesalbt. Dieses kostbare Nadenöl als Fußbalsam gebraucht. Ein teures Balsam ist so, wenn du dein Parfüm von Chanel benutzt, um deine Füße irgendwie zu behandeln. Ich meine, der No-Name-Fußspray von DM tut es genauso. Ist extravagant. Extravagant, was Maria hier tut. Und auf jeden Fall nimmt sie hier eine sehr demütige Haltung ein. Die Füße waren normalerweise die Angelegenheit von Sklaven. Die haben die Füße gewaschen. Und für Maria war ihre Handlung auch etwas sehr Persönliches. Das ist auch sehr ungewöhnlich hier, dass sie die Füße von Jesus nicht mit einem Handtuch abgetrocknet hat, sondern mit ihren eigenen Haaren. Auf jeden Fall war das sehr ungeheuerlich, das war radikal, das war verschwenderisch, was Maria hier getan hat. Maria ist so verliebt in Jesus und so eingenommen von Jesus, so dankbar für das, was er für sie getan hat, dass sie ohne Zweifel das Teuerste nimmt, das Wertvollste, was sie besessen hat, diese Flasche mit kostbarem Öl aus Indien. In Vers 5 lesen wir, dass dieses Öl 300 Talente wert war. Das sind 300 Tageslöhne. Also wir können sagen, das Jahreseinkommen eines Tageslöhners, eines einfachen Arbeiters. Und es hat sie auf Jesus ausgegossen. Leg das mal auf dich persönlich um. Wie viel verdienst du im Jahr? Musst jetzt nicht laut rausrufen. Ich meine, wäre interessant, aber wir müssen das nicht so offenbaren heute im Gottesdienst. Aber wie viel verdienst du im Jahr? Ich habe gelesen, das durchschnittliche Bruttojahreseinkommen in Deutschland ist so um die 29.000 bis 30.000 Euro. Vielleicht verdienst du persönlich viel mehr oder auch weniger. Das ist der Durchschnitt. Wie viel verdienst du im Jahr? Und dann überleg da mal, was könntest du mit diesem Jahresgehalt alles machen? Jahresgehalt von dir, was könntest du damit alles machen? Lass uns einfach nur mal hier zum Nachdenken bei diesen 30.000 bleiben. Das wäre schon ein sehr schöner Neuwagen. Oder eine schöne Anzahlung für ein Haus. Oder eine Luxus-Traumhochzeit inklusive Hochzeitsreise. Schöne Rentenvorsorge, wenn du es heute in ein Fonds investierst. Auf jeden Fall könntest du mindestens ein Jahr gut davon leben. Die meisten von uns verdienen mehr, als wir zum täglichen Leben brauchen. Wir haben die Möglichkeit, dass wir beiseite legen können und ansparen können und uns Luxus leisten können. Also wie würde sich das für dich anfühlen, wenn du ein Jahresgehalt, und für die, die kein eigenes Einkommen haben, bleibt mal bei den 30.000 als Gedankenspiel. Wie würde sich das anfühlen, wenn du ein Jahresgehalt als Rücklage auf deinem Konto oder unter deinem Kopfkissen, wie immer du das handhabst, liegen haben würdest? Wie würde sich das anfühlen? Beruhigen, ne? Würde ein Gefühl von Sicherheit geben. Ja, auch ein Gefühl von Leistungsfähigkeit, von Handlungsfähigkeit. Wann, wenn ich wirklich was tun will, dann habe ich da Möglichkeit. Vielleicht wirst du dich reich fühlen. Vielleicht auch mächtig. Geld regiert die Welt, ne? Alle Möglichkeiten werden dir offen. All diese Dinge hat dieses Nadenöl für die Maria bedeutet. Besonders für eine Frau in ihrer Gesellschaft damals. Diese Ölflasche, das müssen wir verstehen, das war ihre Geldanlage. Das waren ihre Aktien, das war ihr Sparkonto. Sehr wahrscheinlich war das entweder ihre Mitgift, also ohne dem konnte sie nicht heiraten. Oder es war vielleicht sogar ihr Erbe. Vielleicht war es so, dass die Martha das Haus bekommen hat und Maria das Nadenöl. Und naja, Lazarus war ja tot. Ist halt wieder zurückgekommen, hat Pech gehabt. Vielleicht an dem Punkt war ihm wahrscheinlich egal. Aber was steht hier? Die Maria lehrt ihre ganzen Ersparnisse, ihre ganze Vorsorge für die Zukunft, das Wertvollste, wir könnten sagen, sie lehrt ihr ganzes Leben über Jesus aus. Und sie drückt dadurch wirklich praktisch in ihrem Leben aus, Jesus, du bist mir mehr wert als das alles. Du hast den höchsten Wert, Jesus, in meinem Leben. Und dir auch nur ein paar Minuten Freude zu machen, und dich nur einen Moment lang zu ehren, das ist mein ganzes Leben wert. Das ist, was Maria hier tut. So wie Paulus gesagt hat, ich bin bereit, als Trankopfer für dich ausgegossen zu werden. Ich bin bereit, ein Märtyrer zu werden für dich, Jesus, mein Leben zu verlieren für dich. Wenn es dir Ehre bringt, dann bin ich bereit, für dich zu sterben. Du bist es wert, dass ich mein Leben gebe. Und Leute, lasst uns da nicht so schnell einfach drüber lesen und dann Mittagessen gehen und wieder zur Tagesordnung übergehen. Das ist unerhört. Das ist radikal, was hier passiert. Wieder wendet das mal auf euer Leben an. Wärst du bereit, ein neues Auto wieder zu verkaufen? oder vielleicht gar nicht erst ein Auto zu kaufen oder zumindest kein zweites oder drittes und von mir aus irgendein Gemeindegründungsprojekt zu unterstützen? Wärst du bereit, deinen Rentenfonds aufzulösen, um einen Missionar zu unterstützen, wenn Gott dir das aufs Herz legt? Wärst du bereit, dein Haus zu verkaufen? Oder dir vielleicht gar nicht erst eins zu kaufen? Oder zu verzichten, um, sag mal, ein Waisenhaus für AIDS-Waisen in Afrika aufzubauen? Und ganz praktisch, wie weit sind wir bereit zu gehen? Wärst du bereit, ehelos zu bleiben, wenn Jesus sich dazu beruft und das zu seiner Ehre ist? Vielleicht damit du dich mit anderen alten Singles besser identifizieren kannst oder vielleicht weil es besser zu der Berufung passt, die er für dich hat? Wärst du bereit, alle Konten zu plündern, die du hast und ins Reich Gottes das alles zu investieren, in bedürftige Menschen? Jesus hat gesagt, was ihr einem der Geringsten getan habt, das habt ihr mir getan. Wärst du bereit, wie Maria, das alles über Jesus auszulehren? Auf alle irdischen Sicherheiten zu verzichten, das ist, was Maria hier getan hat. Das ist unheimlich herausfordernd für mich. Maria macht eine völlige Hingabe an Jesus hier. Das ist unerhört, das ist kostspielig, das ist ein echtes Opfer. Sie ist ein lebendiges Opfer, wie uns der Römerbrief Kapitel 12 sagt. Ich glaube, was Maria hier tut, ist ein Bild für echte Anbetung, für echte Wertschätzung von Jesus. Praktisch in ihrem Leben. Ich meine, es ist einfach zu sagen, ja, Jesus, du hast den höchsten Wert, Halleluja zu singen in der Gemeinde. Aber das, was Maria hier tut, das ist ein echtes Opfer. Wertschätzung Jesu, nicht nur mit Worten, sondern sie ist so verliebt in Jesus, dass sie ihr ganzes Herz, dass sie ihr ganzes Leben an ihn verschwendet, wenn wir so sagen wollen. Und wir werden sehen, die Leute haben es so gesehen. 2. Samuel 24, Vers 24, da sagt David, ich will dem Herrn, meinem Gott, nicht umsonst Brandopfer opfern. Ich will Gott nichts geben, was mich nichts kostet. Nicht nur so billige Religiosität, um den äußeren Schein zu bewahren. Nee, Anbetung ist teuer. Anbetung kostet uns per Definition was. Per Definition was Selbstloses, erfordert Selbstverleugnung. Wenn ich Jesus anbete, sage ich, nicht ich bin Gott, sondern du bist Gott. Nicht mein Reich komme, sondern dein Reich komme, dein Wille geschehe im Himmel, so auf Erden. Also Anbetung von Jesus, Jesus den höchsten Wert in unserem Leben zu schreiben, das kostet uns was. Zeit, vielleicht unser Image, was wir vor den Menschen haben, unseren Stolz, es wird uns materiell was kosten, vielleicht sogar Freunde kosten, vielleicht kostet es unseren Job, wird emotional was kosten, wird körperlich was kosten. Dienst für Jesus kann ermüdend sein. Anbetung von Jesus kostet dich dein Leben letztendlich. Und wir reden hier ganz offensichtlich über Anbetung im weiteren Sinn, nicht nur über das Singen und das Beten in der Gemeinde. Das ist der einfachere Teil davon eigentlich. Es geht um Nachfolge, es geht um ein Leben zu seiner Ehre. Und das ist wiederum zuallererst eine Einstellungssache. Es geht hier erst um eine Einstellung, um eine Lebensphilosophie. Deswegen heißt es im Römer 12, erneuert euer Denken. Weil wir denken nicht natürlich so. Von Natur aus als gefallene Menschen kreisen wir vor allem um was? Um uns selbst, genau. Und das könnt ihr schon bei meinen Jungs beobachten. Das fängt sehr früh an. Jeder denkt nur an sich, nur ich denke an mich. Das ist das Lebensmotto in dieser Welt. Und dann werden wir aus dem Geist Gottes neu geboren. Und wir bekommen neue Wünsche in unser Herz. Aber wir müssen auch unser Denken erneuern. Also Anbetung fängt da oben an. Mit einer Einstellungsänderung, mit einer Änderung, wie wir denken. Oder vielleicht sollte man besser sagen, es fängt da oben im Kopf unter unten im Herz an, weil das gehört zusammen. Ne? Rein intellektuelles Wissen bringt uns nichts. Es hat was mit Entscheidungen zu tun, mit Willensentscheidungen zu tun, mit einer neuen Art zu denken, mit einer neuen Art zu leben. Dieses Lebensmotto, diese neue Lebensphilosophie der Wertschätzung von Jesus über alles andere drückt sich dann praktisch im ganzen Leben aus. Das ist der zweite Schritt. Dann ist unser ganzes Leben eine Anbetung. Und das ist es eigentlich. Unser ganzes Leben ist eine Anbetung, entweder von Gott oder Jesus oder halt von irgendwas anderem. Wir können nicht anbeten. Das geht nicht. Frage ist nur, was? Wir können nicht leben. Die Frage ist, wofür oder für wen? Was ist das Höchste? Und so frag dich mal persönlich, bist du ein wahrer Anbeter? Einer, der im Geist und in der Wahrheit Jesus anbetet. Bist du bereit, es zu tun, was Maria getan hat? So verschwenderisch an Jesus zu leben. Und wisst ihr was? Lest die Apostelgeschichte. So haben die Jünger gelebt im Neuen Testament. Das ist normales Christentum, von dem wir hier lesen. Das ist ein Vorbild für uns. Wenn wir unser westliches Christentum betrachten, dann sehen wir in sehr weiten Teilen nicht normales Christentum, sondern krankes Christentum. Und wenn wir ehrlich sind, können wir uns da zu einem guten Teil mit einschließen. Ich bin mit dabei, ich bin absolut krank, Leute. Wir sind geistlich krank, wir sind geistlich behindert. Wir brauchen Heilung. Ich brauche Heilung. Wir brauchen es, dass der himmlische Chirurg an unserem Herzen operiert und dass Schriftstellen wie diese nicht bei einem Ohr reingehen und beim nächsten Ohr wieder rausgehen, sondern dass sie tief in unserem Herzen hängen bleiben und dass sie unsere Wünsche und unsere Emotionen, unseren Willen prägen und dass es sich durch konkrete Taten in unserem Leben ausdrückt. Dass wir nicht nur Bibelwissen anhäufen, sondern dass es wirklich zu unserer Lebenserfahrung wird. O Herr, hilf uns. Wir leben in so einer selbstsüchtigen, egoistischen, materialistischen, götzendienerischen Kultur und wir sind so beeinflusst davon. Irgendjemand hat mal gesagt, wir drehen uns um uns selbst mit Gottes Hilfe. Ist es nicht so? Wenn man Großteil der Christen im Westen ansieht, es gibt sehr wenige wirkliche Vorbilder. Wir drehen uns um uns selbst mit Gottes Hilfe. Wir bauen unser eigenes Reich und ja, Gott ist irgendwie so der Therapeut, der uns dabei begleitet. Es ist verrückt, wir gehören materiell gesehen zu den reichsten Menschen dieser Welt. Aber geistig gesehen sind wir eigentlich ziemlich arm. Arm an Gottes Erfahrung, so oft arm an Frieden und Freude und den Früchten des Geistes, arm in unseren Beziehungen, der Nächstenliebe, arm an guten Werken, Schätzen im Himmel. Wir müssen mal wirklich alle zusammen einen Einsatz machen in irgendein dritte Weltland und unsere Geschwister dort treffen. Menschen treffen, die materiell nichts haben, aber geistlich unheimlich reich sind in jeder Hinsicht. Die reich sind an Liebe und Freude und Gastfreundschaft und wie sie das Leben miteinander teilen, tiefe Gemeinschaft, reich sind an Gebet, an Gotteserfahrung, die Gott erleben jeden Tag, seine Wunder erfahren. Warum ist das so? Weil er ihr Leben ist. Die haben keine anderen Sicherheiten. Die müssen ihm vertrauen. Und der Herr ist ihr Versorger, er ist ihr Arzt, er ist ihr Retter, er ist ihr Friede, er ist ihre Freude. Denen machst du noch gar nicht aus, an Taglagen zu Fuß zu laufen zum Gottesdienst und dann 4 Stunden lang Gottesdienst zu feiern. Die haben sonst nicht viel zu feiern in ihrem Leben. Das ist der Höhepunkt. Und wir hier in unserem bequemen, reichen Westen, wir erleben Gott nur sehr eingeschränkt. Warum? Weil wir den Mammon zu unserer Sicherheit gemacht haben. Wir vertrauen Gott nimmer, sondern verlassen uns lieber auf uns selbst und unsere eigenen Ressourcen. Und weil wir so unsichere, zweifelhafte Götzen haben, wagen wir auch nimmer viel für Gott. Haben falsche Prioritäten, verbringen viel mehr Zeit mit Fernsehen und unseren Hobbys und iBook, iPhone, irgendwas, iBox, ganzen Spielereien als mit ihm. Wir haben alle so wenig Zeit, stimmt ja gar nicht. Wir haben genauso viel Zeit wie unsere Geschwister in der dritten Welt. Die Frage ist, was machen wir mit unserer Zeit? Was machen wir, wenn wir abends von der Arbeit heimkommen? Wir lullen uns lieber irgendwie ein mit diesen Dingen, als uns die Hände schmutzig zu machen im Dienst für unsere Mitmenschen. Wir haben unseren Lebensstandard so hochgeschraubt, dass wir 2 Jobs arbeiten müssen in der Familie, um den Standard zu halten. Und dann haben wir nicht mehr viel Zeit für Gott oder Gemeinde oder Familie oder Mitmenschen oder Dienst. Und wir haben nicht mehr viel übrig weiterzugeben, weil sich alles um uns dreht, um unseren Standard. Ist nicht so, unsere Tendenz ist, dass wir Gott zur Nebensache machen und sein Reich, so irgendwie so ein Beiwerk. Gott ist so ein weiteres Konsumprodukt, das wir unserem Leben hinzufügen, das unser Leben so ein bisschen einfacher und besser macht, so wie ein Staubsauger oder ein Bausparvertrag. Oder habe ich halt Jesus, der hilft mir, wenn ich traurig bin, dass mein iPhone kaputt gegangen ist oder so. Wir kommen zu Jesus, wenn uns halt noch irgendwie Zeit übrig bleibt und wir bringen ihm nicht das Beste, nicht das Erste, nee, das wollen wir für uns selbst, wir bringen ihm das Überbleibsel, den Schrott. Das bringen wir dann in die Gemeinde, schenken es dem Pastor oder packen es ins Weihnachten für Schuhkarton-Paket rein. Regina lacht. Es ist unglaublich, was die Leute oft geben für die armen Kinder in dritten Weltländern zu Weihnachten. Das sind gebrauchte Socken drin mit Löchern, kaputtes Spielzeug, abgelaufene Süßigkeiten. Es ist absolut peinlich. Leute bringen ihren letzten Mist in die Gemeinde oder ins Reich Gottes. Wir fahren mit Mercedes und BMW in die Gemeinde und dann schmeißen wir 2 Euro in die Spendenbox. Oder von mir aus 100 Euro. Und es ist hier kein Spendenaufruf, darum geht es mir halt überhaupt nicht. Es geht nicht um erster Linie ums Geld, es geht um unser Herz. Und darüber spricht Jesus eigentlich, wenn er über Geld spricht, und er spricht eigentlich viel darüber. Aber was du mit deinem Geld, eigentlich mit seinem Geld, wenn wir es wirklich sehen, was du damit machst, wie Jesus gesagt hat, es ist ein guter Indikator, wo dein Herz ist. Für das, was dir wirklich wichtig ist, wie geistlich du wirklich bist. Wir drehen uns um so komische Dinge. Ich war jetzt auf einer Konferenz diese Woche und gab es in der Diskussionsrunde, kam wieder mal die Frage auf, müssen wir Christen im Neuen Testament den Zehnten bezahlen oder nicht? Ich persönlich glaube nicht, dass Gott uns auf einen Prozentsatz festlegt in unserem Geben, aber andere glauben das und hatten so diese theologische Diskussion wieder mal. Absoluter Schrott eigentlich, über was wir uns Sorgen machen. Hat Maria den Zehnten von ihrem Nadenöl Jesus gegeben? Nee, die hat überhaupt nicht so gedacht. Die war verliebt in Jesus. Wir beschäftigen uns so oft so mit so technischen Details. Ich persönlich glaube, weil unser Denken mehr ist, wie viel darf ich behalten, als wie viel darf ich geben. Wir denken falsch, wir denken nicht mit einer geistlichen, ewigen Perspektive. Unser Denken muss an so vielen Punkten erneuert werden. Wäre überhaupt Zehnte überhaupt kein Thema in unseren Gemeinden. Die meisten unserer Probleme sind da oben und da unten, also mental eigentlich, in unseren Entscheidungen. Die meisten Probleme in unserem Leben als Christen haben wir, weil wir nicht richtig denken, weil wir nicht wirklich glauben, weil wir uns zurückhalten von dieser vollen Hingabe. Dabei hat Jesus gesagt in Matthäus 16, Vers 25, wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, wer sein Leben an ihn verliert, der wird es finden. Es gibt so viele Beispiele, wo wir nicht richtig denken. Versuche noch eins zu finden, damit wir nicht nur über Finanzen reden. Outreach, unsere Einsatzmentalität, ist auch sowas. Absolut komisch eigentlich. So diese Mentalität, wir halten zurück, wir kuscheln uns ein, wir igeln uns ein in unserem schönen, bequemen Gemeindehäuschen, unserem Gemeindeleben und dann so ab und zu wagen wir uns auch hinaus und dann machen wir einen Einsatz oder einen Outreach. Was ist denn das für ein Quatsch? Wir brauchen eine Reich-Gottes-Mentalität, keine Outreach-Mentalität. Unser ganzes Leben ist ein Missionseinsatz, ist ein Evangelisationseinsatz. Das ist eine Leidenschaft, die ich habe. Warum? Weil Jesus sie hat. Dafür hat er gelebt und dafür ist er gestorben, um Menschen zu retten. Meine Arbeit, die ich tue, mein Arbeitsplatz ist eine Kathedrale. Meine Arbeit ist Anbetung für Gott. Wir ehren ihn mit unserer Arbeit. Ich arbeite für ihn, er ist mein Chef. Und dann nebenbei verdiene ich noch Geld dafür, fürs Reich Gottes wieder. Das ist gutes biblisches Denken. Familie. Unsere Familie existiert dafür, ihn anzubeten. Wir sind ein Team zu seiner Ehre. Erste Ziel in der Kindererziehung ist, dass ich meine Kinder zu Jüngern Jesu mache. Unsere Ehen, wir sollen Team sein zur Ehre Gottes. Das Höchste in unserer Ehe ist, dass wir Jesus ausdrücken. Wir Männer unsere Frauen so lieben wie Christus die Gemeinde, dass wir uns aufopfern für sie, dass unser Ziel ist, sie zur bestgeliebtesten Frau auf dem ganzen Planeten zu machen. Für Jesus, weil sie ihn ehrt. Dass die Frau das Ziel hat, die Hingabe der Gemeinde an Christus auszudrücken. Wieder als dem Herrn, für den Herrn. Und Leute, ich kann euch sagen, so eine Ehe wird auffallen in unserer Welt heutzutage. Da werden die Leute sagen, wow, wow, schaut mal, wie er sie liebt. Und wow, schaut mal, wie sie ihn unterstützt, mit Liebe, mit Leidenschaft. Hey, was habt ihr denn, was wir nicht haben? Was treibt euch denn an? Dann könnt ihr sagen, Jesus ist unser Betriebssystem, ist Jesus. Wir müssen unser Denken erneuern. Und wenn wir unser Denken erneuern, dann wird sich auch unser Leben, unser Verhalten, unser praktisches Leben verändern. Noch ein paar Punkte hier. Kurz. Ich könnte da noch 2 Stunden drüber reden, aber wollen doch Abendmahl feiern heute. So viel drin in dieser Bibelstelle. 2 kurze Punkte. Erstens haben wir gelesen hier, das Haus wurde von dem Geruch des Salböls erfüllt. Und nicht nur das Haus, auch die Maria. Warum? Weil sie hat die Füße Jesu mit ihren Haaren abgetrocknet. Ihre Haare haben diesen Geruch von Jesus aufgenommen. Als Maria weggegangen ist aus diesem Haus, aus dieser Situation, hat sie gerochen wie Jesus. Und das passiert mit uns, wenn wir zu den Füßen Jesus sitzen, wenn wir Jesus anbeten, wenn wir uns Zeit nehmen, ihn anzubeten, uns ihm hinzugeben, auf ihn zu hören, Gemeinschaft mit ihm zu pflegen, dann nehmen wir seinen Geruch an. 2. Korinther 2, Vers 15 schreibt der Paulus, wir sind ein Wohlgeruch Christi für Gott, unter denen, die gerettet werden und unter denen, die verloren gehen. Das ist die beste Vorsorge für unseren Tag, wenn wir jeden Morgen in seiner Gegenwart beginnen, auf ihn hören und Gemeinschaft mit ihm haben, wenn wir seinem Wort sind und beten. Das prägt unseren Tag. Das prägt uns. Denn Leute, von Natur aus stinken wir wieder. Habt ihr das schon gemerkt? Stinkt. Wahr. Von Natur aus stinke ich. Von Natur aus bin ich ungeduldig und selbstsüchtig und gereizt und werde zornig. Aber Jesus ist mein Deo, Gott sei Dank. Wenn ich Zeit mit ihm verbringe, wenn ich mich mit ihm befasse, dann färbt es ab. Der Geruch, weiß nicht. Wie sagt man, färbt ein Geruch ab, egal. Wisst, was ich meine. Ich wäre geduldiger, ein bisschen liebevoller und so weiter. Und ich brauche dieses Deo jeden Tag. Ich brauche Jesus jeden Tag, wie ich mein Deo jeden Tag brauche. Und ich kann euch versprechen, es wird euch nicht gefallen, mir zu begegnen, wenn mein Deo schon 2 Tage alt ist, was ich trage, oder eine Woche alt ist. Ich will es kurz machen. 2. Punkt. Seht die Reaktion der Leute. Vers 4, es sagt, aber Judas, der Iskariot, einer von seinen Jüngern, der ihn überliefern sollte, warum ist dieses Salböl nicht für 300 Denare verkauft und den Armen gegeben worden? Und wir wissen aus den anderen Evangelien, dass der Judas die anderen Jünger angesteckt hat. Ja, genau, so eine Verschwendung, warum macht man nicht irgendwas Soziales, irgendwas Karitatives, irgendwas Gutes mit dem Geld, mit dem Öl? Haben da Maria ein schlechtes Gewissen eingeredet? Die Apostel. Die Leute haben gesagt, Maria, mein Gott, was du da tust, das ist ja fast asozial. Das ist falsch, das ist eine Verschwendung, das ist unvernünftig. Und das werden die Leute auch dir sagen, wenn du ein Anbeter von Jesus bist. Wenn du Jesus den höchsten Wert zuschreibst. Nicht nur bla 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 und theoretisch, sondern wirklich praktisch in deinem Leben. Das werden die Leute zu dir sagen, wenn du dir Zeit nimmst für Jesus. Viel Zeit zum Gebet. Ach, was für eine Verschwendung. Wenn du mehr als nur einmal in der Woche in den Gottesdienst gehst oder in Gemeinschaft. So einmal in der Woche ist kulturell noch irgendwie akzeptiert. Ist zwar auch durchgeknallt, aber damit kann man noch leben. Aber öfter, oh Mann, das ist zu radikal. Oder wenn du deinen Urlaub verschwendest für einen Missionseinsatz. Oder wenn du ein einfaches Leben lebst und freigebig ins Reich Gottes investieren zu können. Wenn du Schritte im Glauben gehst und irdische Sicherheiten hinter dir lässt, werden die Leute sagen, du bist durchgeknallt, das ist unvernünftig, das ist Verschwendung. Du verschwendest dein Leben. Und wisst ihr, was ich am meisten hasse? Ist, wenn ich diese Stimmen in meinen eigenen Gedanken höre. Geht's euch auch so? Ist es unvernünftig? Nein, im Gegenteil. Was steht in Römer 12? Vers 1, es ist euer vernünftiger Gottesdienst. Dass ihr lebendige Opfer seid für Gott. Warum ist es vernünftig? Ja, weil Jesus ein lebendiges Opfer für uns war. Dafür ist er gekommen, um sich uns hinzugeben. Und wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Und Leute, wenn dieser Gott wirklich existiert und wenn das wirklich stimmt, dass Jesus das für uns getan hat, was uns hier berichtet wird, ich meine, was sonst sollte man mit unserem Leben tun? Alles andere wäre unvernünftig. Das ist unser vernünftiger Gottesdienst. Lass uns weiterlesen. Seht ihr auch, so oft, wenn Leute unsere Anbetung von Jesus, von Gott in Frage stellen, sind ihre Motive nicht allzu edel, wie sie es äußerlich oft vorgeben. Dieses soziale Anliegen für die Armen. Wahrscheinlich gibst du den Armen viel mehr als sie. Vielleicht stellt dein Lebensstil ihren Lebensstil in Frage und da fühlen sie sich so ein bisschen überführt und bedroht. Oder vielleicht ist es so wie bei Judas, dass sie dann selber weniger haben, vielleicht weniger erben. Wenn du alles für Jesus verschwendest und für sein Reich. Seht hier in Vers 6. Er sagt, also Judas jetzt, er sagte dies aber nicht, weil er für die Armen besorgt war. Hat so schön geklungen. Aber leider war es nicht Realität in seinem Herzen. Sondern weil er ein Dieb war und die Kasse hatte und beiseite schaffte, was eingelegt wurde. Das war seine Motivation. Er wollte es selber klauen. Und weil Jesus so dumme Dinge zugelassen hat, hat er Jesus verkauft um 30 Tageslöhne. Aber seht, was Jesus sagt. Vers 7, da sprach Jesus, lasst sie in Ruhe. Möge sie es aufbewahrt haben für den Tag meines Begräbnisses. Denn die Armen habt ihr alle Zeit bei euch. Habt ihr noch weiter Gelegenheiten dafür? Mich aber habt ihr nicht. Alle Zeit. Im Markus-Evangelium Kapitel 14 wird gesagt, da sagt Jesus, sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. Hier wörtlich steht bei mir in der Anmerkung, sagt Jesus, lasst sie, damit sie es aufbewahre auf den Tag meines Begräbnisses. Und wie gesagt, im Markus 14, sie hat im Voraus meinen Leib zum Begräbnis gesalbt. War eine prophetische Handlung auch, die Maria da getan hat. Und ich glaube, Jesus hat es mehr genossen, da als er zu Tisch lag in Bethanien, als später, als er tot war. Glaubt ihr nicht auch? Wäre auch besser für uns, statt dass wir teure Kränze auf die Gräber leben, dass wir lieber, während unsere Lieben noch am Leben sind, ihnen Gutes tun mit dem Geld. Auf jeden Fall als Zusammenfassung hier, Jesus bewertet die Anbetung von Maria ganz anders als die Menschen. In Matthäus 26, Vers 13 sagt er, wahrlich, ich sage euch, wo dieses Evangelium gepredigt werden wird, in der ganzen Welt wird von dem geredet werden, was sie getan hat, zu ihrem Gedächtnis. Weil sie war ein echtes Vorbild, sie hat Normalität vorgelebt für einen Christen. Die Leute haben gesagt, Verschwendung! Jesus hat sie als Vorbild hochgehoben. Die Leute haben genickt und dem Judas beigestimmt. Und Jesus sagt, Judas, du bist der Sohn des Verderbens. Judas und die Welt haben gesagt, oh, wenn du für Jesus lebst, dann verschwendest du dein Leben. Jesus sagt, wenn du nicht für mich lebst, dann verschwendest du dein Leben. Also ich denke, zusammenfassend können wir es auf die Frage zusammenfassen, für wen willst du dein Leben verschwenden? Wir wollen jetzt Abend mal feiern. Und mal betrachten, was Jesus für uns getan hat, wie er sich erniedrigt hat und sich selbst an uns verschwendet hat. Und ich möchte beten, dass das uns inspiriert, mehr wie Maria zu leben und weniger wie die Durchschnittschristen in unserer Gesellschaft heute. Hat es euch herausgefordert? Mich hat diese Stelle wahnsinnig herausgefordert. Der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, nahm das Brot. Und als er gedankt hatte, brach er es und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Das ist seine Hingabe an uns. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. So habe ich den Weg zu Gott frei gemacht. Dies tut so oft er trinkt zu meinem Gedächtnis. Denn so oft er dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt er den Tod des Herrn, bis er kommt. Und das wollen wir jetzt tun. Betrachten, was Jesus für uns getan hat und es uns und jedem anderen, der sehen oder hören will, verkündigen, was Jesus getan hat. Und Vater, wir beten jetzt, dass du tief in unserem Herzen wirkst, durch deinen Heiligen Geist, und dass du das, was wir nie völlig verstehen können, uns ein bisschen mehr verstehen lässt. Und manchmal sagt uns ein Bild mehr als 1000 Worte. Ich bitte dich, während wir das Werk Jesu für uns betrachten, dass es unser Herzen berührt und unseren Willen berührt. Und dass es nicht nur was Traditionelles, Theoretisches ist, sondern dass es wirklich unser Leben verändert. Ich danke dir, Herr, dass wir ehrlich sein dürfen vor dir, dass wir dir nichts vormachen müssen, dass wir auch kommen dürfen und sagen dürfen, Herr, ich bin total krank. Ich brauche deine Heilung heute Morgen. Danke, dass du bezahlt hast für all meine Selbstsucht und mein falsches Denken. Falsches Leben. Und Herr, stärke mich, dass ich mehr wie Maria lebe, dass ich dich wirklich zum höchsten Wert mache, ganz praktisch in meinem Leben, in meinen täglichen, alltäglichen Entscheidungen und Handlungen. Wir gehen uns, Herr, heute Morgen, wir wollen uns dir öffnen, wollen Ja sagen zu deinem Werken.